Wie vorhin angekündigt, habe ich Udo Seeland in der Leitung. Udo ist Mitglied der Gruppe Gnadenlos Gerecht und er ist Stadtrat für die Linkspartei in der Stadt Springer unterwegs. Hallo Udo, kannst du mich gut hören?
Ja, ich kann dich gut hören.
Ah, super, die Technik klappt dann ja wieder. Udo, wir wollten heute über die spannende Frage diskutieren, wie werden die Hartz-IV-Regelsätze, wie wird die Grundsätze, die Grundsicherung eigentlich ermittelt? Du hast ein Papier rumgeschickt. Was müsste man eigentlich über diesen etwas entlegenen Sachverhalt wissen aus deiner Sicht?
Ja, also irgendwie zusammengefasst würde ich sagen, es ist eine Methode, die Leute für dumm zu verkaufen. Das heißt, was mit Tarn, Tricksen und Rumrechnen so lange, bis es dann zu dem Ergebnis kommt, was man hinterher haben möchte oder dass man sich vorher überlegt hat, was man haben möchte. Gerne kann ich es auch ein bisschen tiefer
eingehen. Ich glaube, das müssten wir vielleicht ein bisschen konkretisieren.
Okay. Also im Grunde wird statistisches Material zusammengenommen. Die ganzen Bürger, der deutschen Bürger werden zusammengeschrieben und dann wird der Mittelwert genommen. Der Mittelwert ist nicht irgendein Durchschnitt, sondern es wird das Einkommen genommen, was genau in der Mitte ist. Das heißt, es gibt sehr viele sehr Reiche und sehr viele sehr Arme. Und bei Hartz IV wird dann das unterste 15% genommen. Und dann reingeguckt, was die Leute verbrauchen und wofür sie das Geld ausgeben. An solchen Statistiken habe ich auch persönlich schon mal teilgenommen. Da habe ich dann aufgeschrieben, ich habe Butter gekauft, Zucker gekauft, Fleisch gekauft, eine Batterie gekauft. Das wird dann so zusammen und dieses wird dann genommen und da wird dann nachgeguckt, was dann mal übrig bleibt für die Bürger. Es kommt bei diesen Statistiken dann raus, dass der Regelsatz etwa 600 Euro sein sollte, aber das ist der Bundesregierung immer noch nicht zu viel oder ist immer noch deutlich zu viel. Deswegen rechnen sie raus, dass ich nicht mehr oder dass man kein Geld mehr in der Gastwirtschaft ausgeben darf, dass man kein Bier trinken kann, dass man keinen Alkohol trinken kann, dass man nicht mehr rauchen sollte und sicherlich ganz viele andere Dienstleistungen werden dann auch noch rausgerechnet. Das sind so insgesamt, hat der Paritätische Haus festgestellt, 200 Euro.
Oder so, jetzt an dieser Stelle würde ich ja gern nachhaken, weil in diesem Papier, was du uns geschickt hast, steht zum Beispiel im Sozialgesetzbuch 2, dass es Leistungsberechtigten ermöglicht sein soll, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Wenn jetzt tatsächlich ein Bedarf von, sagen wir mal, 600 Euro festgestellt wird und jemand rechnet, warum auch immer, relativ grundlegende Dinge heraus, ist dann dieser hehre Anspruch mit der Würde des Menschen immer noch gewährleistet?
Nein, also das hat sogar das Verfassungsgericht festgestellt. Das ist allerdings schon eine Zeit lang her, das ist bestimmt 5-6 Jahre her, und hat festgestellt, dass der Hartz-IV-Satz und auch der Grundsicherungssatz, der Regelsatz für Grundsicherung und Hartz-IV nicht die Würde des Menschen repräsentiert. Weil die Teilhabe an der Gesellschaft ist nicht gewährleistet. Wir können halt nicht in die Kneipe gehen, wir können nicht ins Theater gehen, wir können nicht ins Kino gehen, wir können unseren Kindern zum Geburtstag nichts Anständiges schenken, weil das Geld haben wir einfach nicht.
Ja, das klingt tatsächlich so, wie wenn hier offensichtlich relativ krasse Verfassungsgrundsätze missachtet und ignoriert werden. Das ist natürlich alles andere als schön. In diesem Papier, was du uns geschickt hast, als es da so in dem Abschnitt über die Regelsatzermittlung ging, da war ich sehr erstaunt zu erfahren, dass um herauszufinden, was der Grundbedarf überhaupt ist, auch noch das Einkommen von Transferempfängern mit berechnet wird. Das heißt, so, man guckt da halt, was Transferempfänger bekommen und stellt fest, aha, das wird denn ja wohl so irgendwie in Ordnung sein. Ist das nicht da ein klein wenig ein Zirkelschluss?
Ja, das ist ein absoluter Zirkelschluss und ich habe das mal einer Volkswirtin erklärt, wie das berechnet wird. Und da hat sie nur trocken drauf gesagt, wenn ich so meine Statistikklausur abgegeben hätte, wäre ich niemals eine Volkswirtin geworden, weil der Professor hätte sich totgelacht. Es ist einfach absolut unwissenschaftlich, wie diese Hartz-IV-Regelsätze ausgerechnet werden. Man kann es machen oder es wird ja gemacht, aber es ist nicht entspricht nicht den Regeln der normalen Statistik oder dem Wesen, um sowas auszurechnen. Es ist einfach, ist künstlich eine neue Rechenmethode entwickelt worden, damit diese Regelsätze runtergerechnet werden.
Ja.
Ein ganz klare Beispiel. Hartz IV, also der Regelsatz wird aus dem untersten 15% ausgerechnet. Davon sind mindestens schon 2/3 Hartz-IV-Empfänger und Grundsicherungsempfänger. Ich gehe davon aus, dass etwa 6 Millionen Hartz-IV und 2 Millionen Grundsicherungsempfänger. Das sind nach meinen Überlegungen fast 10% der deutschen Bevölkerung, und von 15% wird das Einkommen überhaupt mit reingerechnet. Also bleiben nur noch 15% übrig, die überhaupt eine Bedeutung für den Regelsatz haben könnten. Aber das sind ja auch die Ärmsten, die es in Deutschland gibt.
Wie ist man eigentlich auf die untersten 15% gekommen? Ich hätte spontan gedacht, wenn ich da wissen will, was, sagen wir mal, in einem Volk, in einer Wirtschaft normal ist, da hätte ich zumindest das mediane Einkommen, was da in Deutschland bei ungefähr 1170 Euro pro Person liegt, als Basis genommen. Das wäre dann ja so meine Messlatte persönlich. Offensichtlich hat der Staat das da ein bisschen anders gesehen. Gibt es einen Grund dafür?
Ja, er möchte uns vor den negativen Einflüssen des Alkohols schützen, vor den negativen des Rauchens schützen. Also ich denke mal, das ist wirklich ein sehr merkwürdig dahergeholtes Ding, wo man einfach nach Kassenlage entschieden hat. Das merkt man ja auch immer, wenn aus diesen Normalberechnungen 600 Euro Regelsatz rauskommt und die Bundesregierung sagt, nö, da nehmen wir noch was weg, hier nehmen wir noch was weg. Ins Kino brauchen ja nun die Hartz-IVler wirklich nicht, weil die können ja sind ja nur kurzfristig im Hartz-IV, so ist halt die Ideologie der Regierung. Die können dann hinterher wieder ins Kino gehen. Aber inzwischen sind fast 45% der Hartz-IVler, also der arbeitsfähigen Menschen, länger als 4 Jahre im Hartz-IV-Bezug. Also ist das für uns eher eine langfristige Geschichte und wir werden von der Teilhabe der Gesellschaft ausgeschlossen. Und langfristig. Nicht so, mal 2 Jahre nicht ins Kino gehen, kann man ja vielleicht aushalten. Aber wir werden halt langfristig bis zum Lebensende aus dieser Teilhabe ausgeschlossen.
Ja, du sagst.
Aber ich halte es für ungerecht.
Ja, ungerecht ist es ja schon. Du sagst ja, also 2 Jahre würden gehen, aber wenn man bedenkt, wie großzügig der Staat in anderer Hinsicht ist, mit einer anderen Klientel, die dann ja also im Grunde genommen niemals genug an Staatsknete bekommen können. Ich denke da zum Beispiel an die Banken bei der Bankenrettung 2008 und so. Da ist diese Knickrigkeit irgendwie dann ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, kleinkariert.
Ja, und vor allen Dingen stört das auch den Wirtschaftskreislauf. Ich habe noch in meiner Studienzeit gelernt, Sozialpolitik hat etwas mit Ausgleichen von Dellen in der Konjunktur. Man kann jetzt hier in meiner Lehre gab es, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es gab eine Lehre, die keynesianische Lehre, die darauf aufgebaut war, dass in Krisenzeiten der Staat kräftig in die Wirtschaft reinpusten soll. Das würde, im Moment wird das ja auch gemacht, aber es wird nicht da gemacht, wo das Geld wirklich benötigt werden.
Oder wenn zumindest nicht sehr systematisch.
Ich 100 Euro mehr in meiner Tasche habe, die gebe ich sofort aus.
Ja, nee, das ist tatsächlich so eine Beobachtung. Also alle Transfersummen, die Kleinverdiener betreffen, fließen unmittelbar in den Konsum und damit so zurück und erzeugen damit Umsatz. Anders als wenn man natürlich der Fürsten Gloria mehr Geld gibt. Sie kauft sich vielleicht alle 10 Jahre eine neue Yacht oder so, aber das macht ja natürlich die Wirtschaft, die Konjunktur auch nicht fett. Ja, nee, das ist da ganz offensichtlich richtig, was du da gerade gesagt hast.
Also ja, auf jeden Fall. Also das halte ich auch für wirtschaftlich ungerecht. Und was mir wirklich wichtig ist, auch zu sagen, die Spaltung Gesellschaft ist, wird damit eher vertieft. Eigentlich hat ja der Spahn mal erzählt, Hartz IV ist nicht Armut, sondern der Kampf gegen die Armut.
Tja, das kann man natürlich dann ja zumindest als rhetorische Ansage, als Sonntagsrede mal versuchen, ob das dann ja gut rüberkommt. Ich persönlich finde das natürlich nicht sehr glaubwürdig.
Nein, und ich kann überhaupt nicht mehr einschätzen, was ein schlecht verdienender Mensch überhaupt an Einkommen hat. Ich weiß, ich habe meine 800 Euro. Und wenn ich 20 Euro mehr kriege, fühle ich mich wieder König. Dass jemand, der 2.500 netto hat, für den sind 20 Euro Kleingeld.
Würde man nicht einmal bemerken, wenn die da plötzlich im Portemonnaie auftauchen würden. Das ist ja durchaus richtig. Du hast vorhin gerade die Spaltung der Gesellschaft angesprochen. Das hat dann ja sicherlich ja auch so mit den Bildungschancen der Menschen zu tun. Und da beobachten wir natürlich auch, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob man halt arm ist oder so wohlhabende Eltern hat als Schulkind. Und da haben wir jetzt so gerade in letzter Zeit ein paar Mal in Hannover versucht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, eine bessere Ausstattung gerade für bedürftige Kinder zu bekommen. Und das wird gerade so von CDU und SPD abgeblockt. Wie bewertest du das gerade als Mitglied der Linkspartei?
Also ich muss erstmal meine Stadt Springe da in Schutz nehmen. Die haben beschlossen, dass es 200 Laptops für Grundschüler gibt. Sicherlich gibt es viel, viel mehr Grundschüler, aber 200 Laptops ist ja schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber ich denke mal, grundsätzlich ist, so wie Reichtum vererbt wird, wird auch Armut vererbt. Wenn man seinen Kindern nicht anständige Schulsachen anbieten kann oder geben kann, können die auch nicht anständig lernen. In meiner Wohlstandszeit habe ich immer sehr stark darauf geachtet, dass ich genau die Bleistifte kaufe, die die Lehrerin für gut und sinnvoll hält. Ich weiß, meine ebenso klugen Freunde meiner Kinder, da konnte die Mutter das nicht. Nach 4 Jahren war das Mädchen deutlich schlechter als mein Kind, der halt immer nur das Beste, also nur das gekriegt hat, was die Lehrerin wollte. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Kinder entwickeln sich unterschiedlich, aber ich persönlich habe immer darauf geachtet, dass die Kinder das kriegen, was der Lehrer will. Und das wird sicherlich jetzt auch noch so sein, weil Kinder, ist zwar irgendwie Kleinkram, aber ein Bleistift, den die Lehrerin vorschlägt, wird schon ein guter sein. Wenn man den billigen von Wohlwart kauft, der wird wahrscheinlich nicht ganz so gut sein.
Mir leuchtet das ein. Und ich meine, selbst wenn nicht, das ist typischerweise ein Bereich, finde ich, so, wo man wirklich nicht versuchen soll, allzu kleinkariert zu sein, wo man da wirklich sagen soll, die Weichen werden immer gestellt in Richtung so des mutmaßlich Optimalen und alles, was darunter bleibt, ist einfach, also gerade in dem Punkt, gerade was da die Chancengleichheit durch Bildung angeht, inakzeptabel. Das müsste da unser Grundsatz sein.
Also ich denke auch, in der Corona-Zeit wurde ja auch deutlich, wie schlecht die Kinder ausgestattet werden wurden mit Computer. Wie schlecht jemand, der akademische Bildung hat, der kann seine Kinder auch mal 4 oder 8 Wochen zu Hause Dinge erklären. Wenn jemand selber kaum lesen und schreiben kann, der wird sehr froh sein, wenn seine Kinder vor dem Fernseher sitzen und keine zusätzlichen Fragen zur Schule mit. Und das ist eine Frage wieder Spaltung.
Das ist genau der Punkt natürlich. Also da kommen wir immer wieder darauf zurück, da werden wir immer wieder mit den Nasen draufgestoßen, egal aus welcher Richtung wir an die Frage rankommen, es ist immer dasselbe. Wer hat, der bekommt dann ja so unendlich viel und wer nichts hat, also der kriegt auch nichts.
Genau.
Gut, Odo, wir kommen ans Ende unseres Zeitdeputats für heute. Ja, sehr bedauerlich, aber ich denke, das ist dann ein Punkt, was wir dann ja also schon mehrmals behandeln sollten in der Sendung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder mal für uns die Zeit nehmen konntest. Und ganz herzlichen Dank dafür, dass das heute möglich war. Und ja, das war ein sehr schönes Gespräch, was wir miteinander geführt haben.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Und natürlich stehe ich zu jeder Frage bereit, auch an die Zuhörer. Wenn du meine Adresse weitergibst, hätte ich nichts dagegen.
Sag sie ja einfach an und die Leute greifen so schnell zum Bleistift.
Genau. Ist auch eine ganz einfache E-Mail-Adresse. an.udo@web.de. Also an.udo@web.de. Ich werde sicher fast jede Mail beantworten, aber bitte ein bisschen Zeit geben.
Okay, Leute, ihr habt's gehört. Und ja, das ist ein schönes Angebot. Okay, Udo, dann bis demnächst mal wieder.
Ja, vielen Dank.
Jo, ich danke dir.